steht in 1. Samuel 13, Vers 1 bis 14. Saul war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 2 Jahre über Israel, als er 3000 Mann aus Israel erwählte. 2000 von ihnen nahm er mit nach Michmasch und auf das Gebirge von Bethel. Die restlichen 1000 zogen mit seinem Sohn Jonathan nach Gibea in das Gebiet von Benjamin. Den Rest des Volkes entließ er nach Hause. Kurz darauf griff Jonathan die Wachposten der Philister in Geba an und tötete sie. Rasch verbreiteten sich unter den Philistern diese Nachricht. Auch Saul ließ im ganzen Land das Horn blasen und sagte, die Hebräer sollen es erfahren. Überall in Israel riefen die Leute, Saul hat die Wachposten der Philister vernichtet. Israel hat sich dadurch den Hass der Philister zugezogen. Deshalb wurde erneut das Volk zusammengerufen und zog zu Saul nach Gilgal. Auch die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und so viele Krieger wie Sandkörner am Meeresstrand. Sie lagerten in Michmas, östlich von Bet-Aven. Als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut und sie verkrochen sich in Höhen und Löchern, hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. Einige von ihnen überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Saul blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Er wartete dort 7 Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen. Während die Philister schon in Michmas bereitstanden. Da habe ich mir gesagt, die Philister wollen mich in Gilgal angreifen und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich den Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast.
Ja, danke fürs Vorlesen. Ich hoffe, meine Stimme hält heute durch. Ansonsten muss jemand mein Skripto vorlesen. Vielen Dank für eine Antwort, die ich heute Morgen bekommen habe im Gottesdienst. Ich stelle mir schon lange die Frage, was ist der Unterschied zur christlichen Gemeinschaft im Vergleich zu einer herkömmlichen Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Heute Morgen im Gottesdienst habe ich ein Stück weit Antwort darauf bekommen. Dankeschön dafür, was Gemeinschaft bedeutet, was echte Gemeinschaft bedeutet. Wir wollen gemeinsam in den Text drin starten und ich finde es eine erschütternde Geschichte, die wir hier lesen. Und der Text, der bietet so viel, das steckt so viel drin, dass eigentlich eine gute halbe Stunde reicht, um das zu ergründen, was hier drin steckt. Deshalb ein paar Punkte wollen wir uns heute rausgreifen und ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen. Vergib mir, wenn ich zwischendurch zurückfalle in die Sprache meines Herzens. was wir hier lesen, Saul ist in Bedrängnis. Saul ist in einer der schwierigsten Situationen seines Lebens, vielleicht bisher. Und er wird auf die Probe gestellt. Er wird sehr herausgefordert. Und so der erste Gedanke, der mir zu dem Text kam, war, das ist eine ganz schön krasse Konsequenz für so einen kleinen Fehler, den Saul getan hat. Was ist da schon dabei? Gott hat Gebote aufgestellt und Saul, Gott hat ja gesagt, ihr sollt mir opfern. Das sind genau die Vorschriften. Saul war jetzt immerhin der König, nicht irgendwer. Natürlich hat Gott gesagt, das sollen nur die Priester und die Leviten tun, aber er war ja König, war ja auch irgendwie gesalbt. Und mir kam so der Gedanke, ist Gott da nicht ein bisschen kleinlich? Ist er da nicht ein bisschen kleinkariert mit seinen Vorschriften? Ist die Strafe nicht viel zu hart für Saul? Und ich habe mir so die Frage gestellt, nach Gottes Geboten. Sind Gottes Gebote wirklich gut? Und ich glaube, wir als Theologen haben manchmal so die Angewohnheit, Gottes Gebote zu erklären. Ja, zum Beispiel das Volk Israel, die durften kein Schweinefleisch essen. Dann sagt man ja, weiß man ja, heute ist ja auch irgendwie ungesund. Deshalb war Gottes Gebot gut. Oder wenn man sagt, ja, man soll nicht miteinander schlafen, bevor man verheiratet ist. Ja, wenn man das einhält, dann gäbe es kein AIDS, dann gäbe es weniger Waisenkinder, dann wäre unsere Welt eine viel bessere. Ich glaube, das stimmt auch ein Stück weit, aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht als Berechtigung für Gottes Gebote nehmen. Gottes Gebote sind gut, weil Gott gut ist. Das andere sind manchmal nette Erklärungen, aber das darf nicht die Hauptsache sein. Sondern Gottes Gebote sind gut, weil Gott gut ist. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Voraussetzung dafür, wie unser Gottesbild ist. Wie wir mit dem, von dem, was Gott sagt, das ist gut für euch, auch umgehen. Auch wenn sich das für uns vielleicht manchmal nicht so anfühlt. Das vielleicht so als Grundlage. Und Saul ist hier in einer Situation, wo ich mich auch gefragt habe, er wird bedrängt von Tausenden von Soldaten mit einer Streitmacht, von Pferden und Streitwägen, das hatte Israel nicht. Die hatten Gabeln und Holzstöcke. Es gab nämlich keine Schwerter für die Israeliten. Das liest man ein bisschen weiter. Also es war eine hoffnungslose Situation. Wir dürfen Saul da auch nicht zu viel Schlechtes zusprechen. Der war absolut in Todesangst, in der größten Bedrängnis seines Lebens. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ich glaube, Saul ging das auch so. Das sieht man später an seiner Rechtfertigung, wie er mit dem umgeht, was Samuel dann zu ihm sagt, dass er falsch gehandelt hat. Er sagt, ja, ich war in der krassen Bedrängnis. Warum schweigt Gott? Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt oder steckst in dieser Situation drin, wo du dich fragst, warum schweigt Gott gerade jetzt? Jetzt, wo ich ihn am nötigsten hätte, jetzt, wo ich am nötigsten Ermutigung bräuchte, warum sagt Gott nichts? Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft Gottes, die sehen wir immer wieder in der Bibel, dass er dann, wenn wir in schwierigen Situationen stehen, schweigt. Wenn wir vielleicht auch gerade im Begriff sind, was Dummes zu tun, dann schweigt Gott. Bei meiner Frau ist es oft umgekehrt, die schweigt, wenn ich was Dummes getan habe, also danach. Bei Gott ist es davor. Und ich habe mich so gefragt, warum kann Gott nicht genau dann, wenn wir es brauchen, sagen, mach das so und mach das so. Oder uns daran erinnern. Vielleicht, wenn du im Begriff bist, deine Steuererklärung auszufüllen und du denkst so, ja, das war auch noch, aber das gebe ich jetzt mal nicht an. Ich kann es gerade gebrauchen und der Staat hat eh zu viel. Und du bist im Begriff, das abzuschicken, drauf zu klicken, abschicken und dann kommt eine grollende Stimme aus dem Himmel, du sollst nicht stehlen. Das wäre doch super praktisch. Also, ah ja, stimmt. Okay, ich gebe alles an, schicke ich es weg. Wisst ihr, das wäre so ähnlich, wie wenn du mit deiner Frau im Auto sitzt, ganz fiktive Situation, ja. Du bist am Fahren, deine Frau sitzt neben dran und ihr fahrt so durch die Stadt und du als aufmerksamer, aber bestimmter Autofahrer hast eigentlich alles im Blick und fährst auf die nächste Ampel zu. Und deine Frau ruft rüber, Schatz, es ist rot. Und vielleicht, wenn du gerade frisch verliebt bist, so die ersten 2 Monate, dann sagst du, oh, danke, Schatz, dass du so aufmerksam bist und mir hilfst, Auto zu fahren. Das ist super. Ja, mit ganz viel Heiligem Geist kann man das vielleicht noch sagen, aber spätestens nach dem 3. oder 4. Mal würdest du am liebsten die Beifahrertür ausmachen und sie aus dem Auto rauskicken. Ja, weil du sagst, hey, jetzt lass mich doch mal Auto fahren. Ich habe das irgendwie im Griff, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, aber ich glaube, so empfindet man es. Und ich glaube, mit Gott wäre es ähnlich, wenn wir von ihm verlangen würden, in jeder Situation, in der wir vielleicht sagen, jetzt wird es schwierig, sagen, Gott, jetzt sag mir doch mal, was richtig ist. Ich glaube, da würde uns Gott ziemlich auf den Geist gehen, weil wir ganz genau wissen, was richtig ist. Wir sehen das doch, dass die Ampel rot ist. Wir kennen Gottes Gebote so oft. Die Frage ist nur, handeln wir danach? Und wenn Gott uns jedes Mal reinreden würde und sagen, mach das so, ich glaube, es ging uns auf die Nerven. Und letztendlich würden wir die Verantwortung für unsere Entscheidungen auf Gott abwälzen. Wenn wir sagen, in jeder schwierigen Situation, wo ich eine Entscheidung treffen muss, Gott, sag du mir doch, was richtig ist. entscheide du doch für mich, sagen wir damit eigentlich. Und wenn Gott das jedes Mal tun würde, dann würde er uns zu seinen Marionetten erziehen. Dann würden wir einfach, ohne nachzudenken, nur das tun müssen, was Gott sagt, fertig, aus. Gott wäre dann verantwortlich für die Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn man das jetzt mal weiter und fertig denkt, dann wäre Gott letztendlich auch dafür verantwortlich, dass Menschen in die Hölle kommen, wenn er für unsere Entscheidungen verantwortlich wäre. Und das ist, glaube ich, fatal. Wir, wenn es um Entscheidungen treffen geht, müssen wir die Entscheidungen treffen. Ich glaube, so hat uns Gott geschaffen. Er hat uns seinen freien Willen gegeben. Und er gibt uns aber Prinzipien in seinem Wort, wie wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Und das ist für mich faszinierend. Und mir ist da noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament in den Sinn gekommen. Gerade wenn es darum geht, Gott, warum antwortest du nicht? Warum sagst du mir nichts? Gott, du bist eigentlich zu spät. Jetzt hat er 7 Tage gewartet und dieser Samuel ist immer noch nicht da. Und er sagt damit eigentlich, Gott, wo bist du? Genauso wie Martha und Maria, als Lazarus gestorben ist, könnt ihr nachlesen, Johannes 11. Da sagt Martha auch zu ihm, Jesus, wenn du da gewesen wärst, du bist zu spät. Ist jetzt schön, dass du jetzt da bist, aber es ist zu spät. Ich hätte dich gebraucht in der und der Situation. Und Jesus sagt, nein, ich bin nicht zu spät. Ich bin genau richtig, um zu zeigen, wer Gott ist, wie groß meine Macht ist. Ich möchte diesen Lazarus auferwecken. Gott kommt nicht zu spät. Du hast es heute gebetet. Gott kommt nicht zu spät. Also wir haben jetzt gesehen, dass in dieser Situation, in der Saul stand, das war nicht einfach. Und Saul macht jetzt hier weiter, wir lesen das weiter. Und als er dieses Opfer gebracht hatte, kommt Samuel zu ihm und sagt, was hast du getan? Und wisst ihr, was der erste Satz von Saul ist? Er rechtfertigt sich erstmal. Er sagt gar nicht, was er getan hat. Ja? Sondern er sagt erstmal, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich versammelten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister mich besiegen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Herr Saul handelt hier eigenmächtig und er sagt, das war doch nicht so schlimm. Schließlich hat es die Situation ja erfordert. Und Samuel, weil du nicht da warst, ist doch das ganze Problem. Man hat das Gefühl, Saul hat wie drauf gewartet, dass er endlich kommt und ihm mal sagen kann, was er falsch gemacht hat. Also endlich kann ich ihm mal sagen, was er falsch gemacht hat. Damit das, was ich falsch gemacht habe, nicht mehr so groß erscheint und nicht mehr so schlimm und nicht mehr so gewichtig. Weil schließlich hättest du alles richtig gemacht, Samuel, und hättest deine Vereinbarung gehalten, wäre das alles nicht passiert. Und was mir dabei in den Kopf kommt, ist, ist unsere Beziehung zu Gott abhängig von dem, wie sich andere Menschen verhalten? Ich glaube, so war es ganz stark bei Saul, dass er gesagt hat, Samuel war sein geistlicher Guru. Und alles, was Samuel gemacht hat und getan hat, das war gut. Er hatte den Draht zu Gott und Saul hat sich da immer so ein bisschen dran gehängt. Und gesagt, ja, was Samuel macht, das wird schon gut sein, das wird schon passen. Ja, ich glaube, die Gefahr ist bei uns vielleicht auch, manchmal vielleicht hast du so jemanden, wo du sagst, boah, wenn der predigt oder was der sagt, das muss alles richtig sein. Und selbst wenn er mal Dinge sagt, die nicht so richtig klingen, dann muss das aber doch richtig sein, weil der ist viel schlauer, weil der studiert hat und das viel besser weiß. Ich glaube, da sind wir manchmal in der Gefahr, Menschen zwischen uns und Gott zu stellen, zwischen uns und unsere Beziehung zu Gott. Und das war Sauls Methode. Und was er auch gemacht hat, Saul, vor allem hat er gesagt, Samuel, du bist schuld, weil du mir etwas angetan hast, sage ich jetzt mal, weil du mir gegenüber falsch gehandelt hast, konnte ich nicht so handeln, wie Gott das wollte. Das sagt Saul hier. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben, dass andere Menschen mal etwas falsch gemacht haben, sich falsch dir gegenüber verhalten haben und das bestimmt dein Gottesbild. Du sagst, wenn der Mensch so ist und vor allem, wenn er dann auch Christ ist und sagt, dass er Christ ist und sich so verhält mir gegenüber, was ist das dann für ein Gott? Ich glaube, das kann ganz stark unser Gottesbild prägen, wenn wir das, was andere Menschen tun, davon abhängig machen, wer Gott ist und wie er ist, weil wir sagen, Gott hat die Menschen geschaffen, Gott hat die Gemeinde geschaffen und das ist sein Augapfel, das ist die Braut. Und wie kann das sein, dass da Menschen so grausam sind und so mit mir umgehen? Und wir verfallen in diese Opferrolle, wie auch Saul. Ich, armes Würstchen, weil mir sowas Schlechtes angetan wurde, konnte ich nicht richtig handeln. Und ich möchte es mit dem Beispiel vergleichen. Wir schließen dann von den Geschöpfen auf den Schöpfer und sagen, wenn die Geschöpfe schon so sind, vor allem die, von denen Gott sagt, das sind meine Kinder, dann muss der Schöpfer doch auch irgendwie so sein. Das wagen wir vielleicht nicht auszusprechen, aber ich glaube, das prägt unser Inneres. Ich bin ja Automechaniker, so manche andere hier auch noch. Wahrscheinlich kenne nur ich das, dass wenn man so ein Auto repariert und es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht, weil du das Gefühl hast, du musst dir fünfmal die Hand brechen, dass du überhaupt an die Schraube dran kommst. Und irgendwann kommst du und du bist frustriert und es klappt nicht. Und irgendwann denkst du, so ein Mist, was für ein Idiot hat das Auto konstruiert? Also das habe ich schon mehr als einmal gedacht und wahrscheinlich auch gesagt, weil man denkt, das kann doch nicht sein, wie kann man das so bescheuert bauen? Hat da überhaupt jemand mal an mich gedacht als Mechaniker, als den, der am Ende der Nahrungskette steht, dass das Ding auch nochmal repariert werden muss? Und du denkst, so ein bescheuerter Ingenieur, was hat er eigentlich gelernt? Und dann fängst du an und denkst, jetzt muss ich das dann noch dem Kunden erklären, warum das so lange gedauert hat und warum das so teuer ist. Dann springt der Kunde mir noch ab und am Ende ist der Ingenieur dafür verantwortlich, dass meine Firma den Bach runtergeht, weil der die Autos so blöd konstruiert. Und ich glaube, so in dieses Fahrwasser können wir auch in der Beziehung zu Gott kommen, dass wir sagen, wenn das so und so ist, wenn die Menschen sich so und so verhalten, wie soll dann mein Gott sein? Ist Gott dann wirklich gut, wie ich es eben gesagt habe? Wisst ihr, das Problem liegt dabei aber nicht am Ingenieur, sondern an mir als Mechaniker. Das habe ich diese Woche erkannt, zum ersten Mal. Weil, wisst ihr, was das Faszinierende ist? Wenn so ein Ingenieur so ein Auto baut und konstruiert, dann hat er auch einen Plan für die Probleme, die auftauchen. Das nennt man dann Reparaturleitfaden. Den kann man sich auf dem Computer anschauen und dann steht da genau jede Schraube, wie du die rauszuschrauben hast, wieder reinzuschrauben, wie das funktioniert, ist perfekt beschrieben. Dann brauchst du dann noch 30 Spezialwerkzeuge für, die kosten viel Geld. Und dann denkst du als Mechaniker, das kriege ich so hin. Ich habe das schon immer so gemacht, ich mache das jetzt. Und irgendwann bist du frustriert. Aber kein Mechaniker guckt sich mal die Reparaturleitfaden an und kauft sich die entsprechenden Spezialwerkzeuge, weil das viel zu viel Aufwand ist. Wisst ihr, so ist es auch oft in unseren Beziehungen. Gott hat uns Menschen geschaffen. Es gibt Probleme. Gott hat dafür aber Lösungen geschaffen. Die sehen zum Beispiel folgendermaßen aus. Wenn sich jemand dir gegenüber falsch verhalten hat, sollst du ihm vergeben. Es gibt Prinzipien für die Probleme von uns als Menschen. Wir fühlen uns oft wertlos. Gott sagt, bring anderen Menschen Wertschätzung entgegen. Und dann sagst du dir, das ist mir viel zu umständlich. Warum ist das so umständlich? Ich will es auf meine Weise machen. Aber Gott sagt, hey, kein Wunder, dass du frustriert bist, wenn du dich nicht an den Reparaturleitfaden hältst. Und ich glaube, so kommen wir ganz stark dazu, dass unser Bild oder das, wie wir andere Menschen erleben und wie sie mit uns umgehen, auf Gott projizieren und sagen, Gott, du musst auch ein Stück weit so sein, wenn dein Bodenpersonal schon so ist. Und davor und das will ich uns weitergeben, zu sagen, nicht von den Menschen auf Gott zu schließen, sondern Gott kennenzulernen. Und wie das geht, das wollen wir jetzt hier sehen. Oder wie das Saul falsch gemacht hat, wollen wir vielleicht schauen, wie das richtig geht. Bevor wir aber schauen, wie wir denn Entscheidungen treffen können, wie wir so leben können, dass es Gott gefällt, noch eine Sache zu Saul, die auch ganz entscheidend ist. Ich glaube, was bei Saul ganz stark vorhanden war in dieser Situation, war Angst. Ich habe das schon gesagt, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist normal, dass man so eine Situation Angst hat. Nur das Entscheidende ist, wovor hatte Saul Angst? Und ich glaube, Angst, da könnte man jetzt nochmal eine eigene Predigt draus machen, deshalb versuche ich das kurz zu halten. Angst ist so ein Thema in unserer Zeit heute, was völlig verschoben ist. Also es gibt wenig, was so verschoben ist wie Angst. Ich mache das an einem Beispiel mal klar. Ich habe das mal nachgelesen und zwar 2009 ist zum ersten Mal der H5N1-Virus in Mexiko entdeckt worden. Und das war ein riesen Tohuwabohu. Und das wurde aufgeblasen und gesagt, jetzt müssen wir alle sterben, weil wir alle zu Schweinen werden. Ja, das war der Schweinegrippevirus. Und man hat da in Deutschland, die Bundesländer haben 300 Millionen Euro für Impfstoffe ausgegeben. 300 Millionen Euro. Jeder Zehnte hat sich dann impfen lassen, so ungefähr. Und ich habe mich so gefragt, was, da wurde vor etwas Angst gemacht, was völlig irrational war, was so weit weg war und völlig unverhältnismäßig wurde dagegen gesteuert. Mit 300 Millionen Euro. Und im Vergleich dazu kommen im Jahr, so statistisch gesehen, circa 300 Menschen an verschluckten Kugelschreiberteilen um. Ja? Wer von euch hat Angst vor Kugelschreibern? Das wäre eine Angst, die viel realer ist für uns, viel wahrscheinlicher. Oder über 40% der Menschen sterben aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das ist keine reale Angst, die wir davor haben. Wahrscheinlich wachst du nicht morgens auf und denkst, oh, wahrscheinlich kriege ich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und sterbe dann. Das passiert nicht. Unsere Angst ist oft sehr irrational. Und ich glaube, in unserer Welt sehr stark. Die Menschen früher haben, glaube ich, noch viel mehr lebensbedrohliche Ängste gehabt. Wir kennen das oft gar nicht mehr. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Existenzängste gibt oder auch Krankheit und Not gibt, wo man wirklich Angst hat zu sterben. Aber im Vergleich zu früher ist das so ein geringer Prozentsatz, wo die Menschen mit Kriegen konfrontiert waren, mit Leid, mit Hungersnot, mit Dingen, die einen so an die Substanz gegangen sind. Und heute kennen wir das nicht. Seit 150 Jahren ungefähr gibt es Extremsportarten. Wisst ihr warum? Weil Menschen diese Angst nicht mehr erleben. Und wir mit dieser Angst nicht mehr konfrontiert werden, sie aber immer noch Teil unseres Lebens ist. Sie ist immer noch da. Und Jesus sagt ja sogar, ihr braucht keine Angst zu haben, ich habe die Angst überwunden, aber dadurch ist dieses Gefühl Angst ja niemals weg. Und Gott sagt auch nie, du musst dich nie ängstlich fühlen. Das können wir gar nicht wegmachen. Ja? Das ist wie wenn du sagst, denk nicht an einen rosa Elefanten, denkst du gleich an einen rosa Elefanten. Kannst du auch nicht sagen, hab keine Angst, das geht nicht. Und Saul hat Angst und zwar, seine Angst ist, dass er sein Königtum verliert. Vielleicht, dass er stirbt. Oder in dem Text stand es auch, dass ihm keine Hilfe, dass er keine Hilfe bekommt, wenn er nicht zu Gott betet. Seine Angst war, dass es ihm ans Leder geht. Das war seine Angst. Und die ist berechtigt. Aber wisst ihr, welche Angst Saul gefehlt hätte, die gut gewesen wäre? Die Furcht vor Gott. Und das ist das große Problem unserer Gesellschaft und ich glaube auch manchmal in unserem Leben, dass die Gottesfurcht weg ist. Wo keine Gottesfurcht mehr da ist, wird Angst irrational. Bekommen wir Angst vor einem H5N1-Virus, der so weit von uns weg ist, aber die Furcht vor Gott, die ist rational. Die ist nämlich, die ist berechtigt. Und wisst ihr, ich habe das ein bisschen nachgelesen und viele Ausleger sagen, ja, Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun. Das finde ich der völlige Schwachsinn. Lest mal in die Bibel und lest die Johannes-Offenbarung hatten wir jetzt, wie Johannes sich gefühlt hat, als er Jesus gesehen hat auf dem Thron sitzen. Da wollte er sterben. Jesaja, als er berufen wurde und Gottes Thron gesehen hat, wollte sterben. Der hatte Angst. Und das hat genau was mit der Angst zu tun, die du hast, wenn du vor einer Klippe stehst und denkst, wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich tot. Jesaja sagt, Gott, ich habe dich gesehen, ich muss vergehen. Ich existiere nicht mehr. Das ist reale Angst. Und ich glaube, wenn wir diese Angst vor Gott, diese Furcht vor Gott nicht mehr haben, dann geraten die Ängste in unserem Alltag aus dem Gleichgewicht. Dann haben wir Angst vor Dingen, die völlig irrational sind. Und das war bei Saul genau der Fall. Wisst ihr, woran man das sieht? Und ich glaube, das war auch der Grund für diese harte Strafe, dass er sein Königtum verliert, weil sich hier gezeigt hat, Saul ist nicht gottesfürchtig. Er hat gesagt, und ich finde es in Elberfelder steht das so schön, als er das Opfer brachte, da steht, da wagte ich es, da fasste ich mir ein Herz und opferte. Das heißt, ach ja, ich kenne ja deine Gebote, Gott. Ich habe mich getraut. Ja, wie so ein kleines Kind, was sich getraut hat, die Vorratskammer aufzumachen und sich was Süßes rauszuholen. So sieht das so ein bisschen aus. Ah, ich habe es gewagt. Ich weiß es nicht richtig, aber ich habe es trotzdem gemacht. So schlimm ist es ja nicht. Nein, das ist genau der Punkt. Hier zeigt sich, dass Saul keine Gottesfurcht hatte. Ganz am Anfang im Alten Testament lesen wir das in 3. Mose 10, als Aaron und seine Söhne so eingeführt wurden, wie man denn opfern soll, haben seine Söhne ein bisschen rumexperimentiert. Nadab und Abihu hießen die und haben das Opfer so ein bisschen anders gemacht. Aber man muss sich ja nicht so genau dran halten. Wisst ihr, was passiert ist? Es kam vom Himmel Feuer runter und die waren direkt tot. Eine grausame Geschichte. Wirklich erschreckend. Saul kannte diese Geschichte mit Sicherheit. Und er dachte, ja gut, komm, Gott müssen wir nicht so ernst nehmen. Vielleicht hat er sich inzwischen zur Ruhe gesetzt und ich bin ja auch König, er muss mir ja helfen. Keine Ahnung, was seine Gedanken waren. Aber die wichtigste Furcht in unserem Leben ist, Gott zu fürchten. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir Angst haben müssen, was jetzt passiert. Gottes Furcht kann man, glaube ich, definieren aus einer Symbiose von Angst und Faszination. Von Angst und Faszination. Und zwar nicht eine Angst, die mich runterdrückt und die mich handlungsunfähig macht, wie wenn ich mich in Todesangst befinde, sondern eine Furcht, die mich in eine Beziehung zu Gott hintreibt, was durch Jesus Christus möglich ist. Und deshalb möchte ich zum Abschluss uns gemeinsam noch erarbeiten, wie können wir denn jetzt richtungsweisende Entscheidungen treffen. Und deshalb ist diese Gottesfurcht so wichtig, weil ich glaube, sie ist elementar, um Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen. Wenn wir wichtige Entscheidungen in unserem Leben treffen wollen, dann müssen wir in einen Dialog gehen. In einen Dialog mit Gott, in ein Gespräch mit Gott. Weil wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Beziehung. Wisst ihr, wie Saul gehandelt hat? Saul hat entsprechend seiner religiösen Vorstellungen gehandelt. Er hat gedacht, wenn ich das so und so mache, wenn ich diese Form einhalte, dann wird mir Gott schon helfen. Bei Gott funktioniert das anders. Gott sagt, tret mit mir in Beziehung, rede mit mir, kämpfe mit mir. Und deshalb so ein ganz praktischer Tipp jetzt noch. Wie kann ich richtungsweisende Entscheidungen treffen? Wie kann ich mit Gott in den Dialog gehen, wenn ich in meinem Leben vor Entscheidungen stehe, die wichtig sind? Ich glaube, Gott stellt uns eine Frage. Das steht nicht wortwörtlich hier drin, aber das lesen wir, glaube ich, aus dem Text heraus und auch ganz oft im Neuen Testament. Nämlich die Frage, was ist dir wichtig? Oder was ist dir wichtiger? Wenn man das mal ganz praktisch, zum Beispiel, als der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, hey, ich will ewiges Leben haben, was muss ich dafür tun? Und Jesus sagt, ja, halt die Gebote und so weiter. Sagt, habe ich alles gemacht? Dann sagt Gott, okay, dann verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Wisst ihr, was Jesus in dem Moment macht? Er stellt die Frage, was ist dir wichtiger, dein Reichtum oder wirklich ewiges Leben? Und diese Frage stellt Jesus, glaube ich, oft. Und Gott, was ist dir wichtiger? Was ist dir wirklich wichtig? Und ich glaube, Saul hat sich diese Frage nicht gestellt. Wenn wir uns diese Frage stellen, was ist dir wirklich wichtig, dann können wir uns zum Beispiel fragen, was ist mir wichtig im Gottesdienst? Ist mir wichtig, dass irgendwelche Formen eingehalten werden, dass alles seine Ordnung hat? Oder geht es mir wirklich darum, dass Menschen in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen? Das heißt nicht, dass sich das ausschließt, aber manchmal ist es so, dass uns das eine so wichtig ist, dass das andere völlig auf der anderen Seite runterfällt. Oder man kann das auch noch viel früher ansetzen und sagen, wie ist es in meiner Familie? Ist es mir wirklich wichtig, dass mein Partner sich in das Bild von Jesus verwandelt? Oder ist es mir wichtig, dass ich glücklich bin und es mir gut geht? Oder im Beruf, ist es mir wichtig, dass ich meine Ruhe habe und meine Arbeit machen kann in Ruhe? Oder ist es mir wichtig, dass Menschen in meiner Umgebung Jesus kennenlernen? Was ist mir wichtig? Und ich glaube, das ist eine ziemlich harte Frage, die wir uns stellen und deshalb stellen wir uns sie vielleicht auch so selten. Was ist mir wirklich wichtig? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, und die gehört auf jeden Fall dazu, ohne die geht es nicht. Die zweite Frage ist, die stellst du dann nämlich Gott. Und dann sind wir im Gespräch. Gott stellt dir die Frage, was ist dir wichtig? Und dann stellst du Gott eine Frage und die lautet, Gott, was ist dir eigentlich wichtig? Gott, was willst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Später sagt Samuel in Kapitel 15, Vers 22 zu Saul, da war nochmal eine ähnliche Story, Saul macht genau wieder denselben Fehler und Samuel sagt, hey, Gott ist nicht Opfer wichtig, sondern Gehorsam. Das hätte Saul erkennen können, vor allem nachdem es schon einmal passiert ist. Ich will das auch nochmal deutlich machen, wie das in der Praxis aussehen kann. Stell dir vor, ein Mensch hat sich dir gegenüber versündigt, wie wir es jetzt hatten mit Samuel, ja, ob er jetzt absichtlich zu spät kam oder weil er noch aufgehalten wurde, steht nicht in der Bibel drin. Aber stell dir vor, jemand hat was dir gegenüber falsch gemacht. Und ja, dann hast du auch ein bisschen was falsch gemacht, aber das war nur, weil der angefangen hat. Wie es zu den Kindern im Kindergarten sagt man, die kommen immer und sagen, der hat angefangen. Und dann versucht man es ihnen zu erklären, dass es nicht wichtig ist. Aber in unseren Beziehungen sind wir, glaube ich, da oft im Kindergartenstatus stehen geblieben. Zumindest merke ich das oft bei mir. Und die Person hat was falsch gemacht und jetzt denkst du, okay, was ist mir wichtig? Ich weiß, ich sollte irgendwas tun jetzt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Was sollte ich jetzt tun? Was ist mir wichtig? Dann überlege ich, okay, mir ist eigentlich wichtig, dem zu sagen, dass er den größeren Fehler gemacht hat. Mir ist wichtig, dass ich nicht die Hauptschuld habe. Weil wir müssen ja auch bei der Wahrheit bleiben. Und damit sage ich eigentlich, was ist mir wichtig? Mein Stolz. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal gesagt hast. Als Christ darf man sich das sagen. Ich bin stolz. Und man muss das nicht für gut heißen. Aber man kann das manchmal identifizieren und sagen, oh, ich bin ja ein ganz schön stolzer Gockel an dieser Stelle. Okay, jetzt haben wir herausgefunden, was ist mir wichtig. Mein Stolz, dass ich im Recht bleibe. Ja, da sind wir sehr verpicht auf Wahrheit. Okay, erster Schritt ist erfolgt. Wie sieht der zweite Schritt aus? Gott, was ist dir wichtig? Darf ich Gott eine Frage stellen? Gott, was ist dir wichtig? Und dann denken wir nach und wissen, oh, die Bibel lehrt bedingungslose Vergebung. Bedingungslose Vergebung, das ist, was Jesus gemacht hat. Als wir noch seine Feinde waren, hat er uns vergeben. Ja, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Dinge. Einmal, was mir wichtig ist, mein Stolz. Und einmal, Gott sagt Vergebung. Bedingungslos. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie treffe ich jetzt meine Entscheidung? Tue ich das, was ich will oder das, was Gott will? Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und das finde ich das Geniale in der Bibel, und sagt, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann müssen wir diese Entscheidung nicht einfach jetzt, ah ja, okay, jetzt muss ich das tun, was Gott will, Mist. Ich mache es ja mit Grollen, sondern zu sagen, wenn da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was ich will und was Gott will, dann ist unsere Aufgabe zu beten. Und wisst ihr, das ist eines der Gebete, was ich am öftesten spreche in meinem Leben, zu sagen, Gott, das will ich. Ich weiß, du willst das. Hilf mir, da hinzukommen. Das funktioniert manchmal nicht von heute auf morgen. Leider. Das ist manchmal ein sehr schmerzhafter Prozess. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich jetzt das tue, was Gott will, und sage, okay, ich gehe jetzt zu dem Typ hin und bitte um Vergebung. Ich mache das. Wie fühlt sich das an? Bei mir ziemlich mies. Wie fühlt sich das am nächsten Tag an, wenn ich aufwache? Immer noch ziemlich mies. Oder noch schlimmer, weil ich denke, ja, genau das ist jetzt passiert. Es sah so aus, als hätte ich die meiste Schuld. Wie fühlt es sich in 3 oder 4 Wochen an? Vielleicht schon ein bisschen besser. Und ich glaube, in 3 oder 4 Monaten denkst du, ich habe das Richtige getan. Und es stellt sich vielleicht auch ein gutes Gefühl ein. Wisst ihr, der Teufel will uns sagen, mach das, was sich im ersten Moment am besten anfühlt. Das ist eine sehr beliebte Falle des Teufels. Mach das, was sich im ersten Moment super anfühlt. Und da tappen wir gerne und oft rein. So, ja, es hat sich gut angefühlt. Wisst ihr, Sünde fühlt sich gut an. Sonst würden wir sie nicht so oft tun. Aber Gott sagt, geh mit mir ins Gespräch. Was ist dir wichtig? Was ist mir wichtig? Und dann fang an zu beten dafür, dass dir das, was Gott wichtig ist, auch wichtig wird. Dass das eine Einheit wird. Das ist Beziehung. Das ist Ringen mit Gott. Und an dieser Stelle hat Saul phänomenal versagt. Weil er nicht gefragt hat, was ist mir wichtig? Wisst ihr, ich glaube, da kann man manchmal ganz schön in die fromme Schiene reinkommen, zu sagen, ich will immer das machen, was Gott wichtig ist. Natürlich, aber wenn wir uns nicht uns selbst mal betrachten und uns in die eigene hässliche Fratze schauen, wisst ihr, zu erkennen, dass man stolz ist, tut ganz schön weh. Zu erkennen, dass man sich selbst am wichtigsten nimmt, tut ganz schön weh. Aber wir können nur geheilt werden, wenn wir auch da hinschauen. Und dann fragen, und dann Gott fragen, was willst du denn? Wir überspringen den ersten Schritt so gerne, weil er sich so scheiße anfühlt, auf Deutsch gesagt. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber bei mir ist es oft so. Und deshalb, diese zwei Fragen, das hat mich in dem Zusammenhang sehr bewegt, zu fragen, Entscheidungen zu treffen, indem ich in einen Dialog mit Gott gehe und mit ihm rede, mit ihm kämpfe. Sonst kommen wir vielleicht zu einer, sonst werden unsere egoistischen Motive, wie es bei dem Saul war, fangen wir an zu übertünchen mit religiösem Gehabe. Ja, ich habe ja geopfert, das ist doch super. Ja, ich habe ja gebetet. Was war die Herzensintention da hinten dran? Da einmal hinzukommen, das ist das Spannende. Und dort fangen wir an, mit Gott zu wachsen. Und das ist diese Gottesfurcht. Zu sagen, Gott, was du denkst, ist mir wichtiger als das, was ich möchte. Aber ich möchte es trotzdem. Das ist dann nicht weg. Luther hat das mal gesagt, ich habe versucht, den alten Adam zu ersäufen, aber er kann schwimmen. Das ist genau das. Unser alter Mensch, der ist immer noch in uns drin und wir wollen immer noch das tun, was uns am besten tut. Und wisst ihr, was echter Gehorsam ist? Echter Gehorsam ist nicht das tun zu müssen, was mir als erstes gut tut. Das ist echter Gehorsam. Nicht das tun zu müssen, das ist Freiheit in Christus. Das ist echte Freiheit. Gehorsam nicht als etwas wie eine Marionette, oh, ich muss einfach robotermäßig das tun, was Gott will. Ich glaube, das führt uns zu einem frustrierenden Christsein, wo wir einfach nur Gottes Gebote befolgen, weil wir denken, ich muss es ja tun. Und nicht in den Dialog mit Gott gehen. Ich glaube, dann fühlen wir uns vielleicht auch wie eine Marionette Gottes. Ich konnte nie in meinem Leben Entscheidungen treffen. Das, was ich will, ist nie wichtig. Doch Gott nimmt dich so wichtig, dass er sagt, mir ist das wichtig, was du willst. Aber lass es zu, dass ich dir helfen darf, was mir wichtig ist. Weil das genau das ist, was Gott möchte und was auch gut für uns ist. Ja, der Text geht noch weiter und ich ermutige euch, da noch weiter zu lesen. Diese Geschichte von Saul ist faszinierend. Und auch geht es weiter noch mit seinem Sohn, wie er sich verhalten hat. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich das gern gegenübergestellt. Das im Übrigen für alle Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder nicht so gut geraten, weil sie so viele Dinge falsch machen, müsst ihr einfach nur mal auf Saul und auf Jonathan schauen. Was Saul, wo er so versagt hat in vielen Dingen und was bei ihm für ein Sohn rausgekommen ist. Also krasser Typ. Lest das mal, das lohnt sich. Das vielleicht kurz noch zum Abschluss. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für dein Wort, das Wahrheit ist und das praktisch ist und unser Leben verändern will. Weil du derjenige bist, der uns liebt. Und ich danke dir, dass wir Entscheidungen treffen dürfen mit dir gemeinsam. Dass du uns nicht als Marionette durchs Leben führst und wir im blinden Gehorsam dir folgen müssen. Sondern du nimmst uns ernst. Ich wünsche mir, dass wir lernen dürfen, ja, an dem schlechten Beispiel vom Saul, wie wir es anstelle dessen tun können, wie wir dir nachfolgen können und wie wir das in Freiheit tun können, in Freude darin, das zu tun, was du für uns richtig hältst. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass dein Geist in uns lebt und dass uns das zur Freude führt. Amen.